Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 36 vom Podcast Berufsjugendlich. An den Mikrofonen natürlich wie jede Woche Jendrik.
Und Anna, hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid und diese Folge reinhört. Ich bin heute nicht in Essen, Anna. Ich bin in Leipzig. Ich bin schon mal hier hingefahren. Warum, das werden wir später noch erfahren. Du wirst ja hier auch bald hinfahren. Aber bevor wir auf das blicken, was jetzt anliegt oder was auch in dieser heutigen Folge anliegt, steigen wir natürlich so ein wie immer. Was war denn eigentlich los? Und was war bei dir los, Anna?
Ich hatte es in der vergangenen Folge schon mal angekündigt. Ich habe an der SRH, University of Applied Sciences, in Hamm in Nordrhein-Westfalen ein Seminar gegeben. Zwei pralle Tage für Studierende der sozialen Arbeit, die im dualen Studium, also mit Praxispartnerin soziale Arbeit studieren. Und habe dort ein Seminar gegeben zum Thema Partizipation als Methode der sozialen Arbeit. Das war sehr, sehr aufschlussreich auf ganz vielen Ebenen für die Studierenden und für mich und bringt mich eigentlich mal wieder dazu zu sagen, okay, es wird eben immer noch viel zu wenig über Beteiligung an sich, aber auch insbesondere über Kinder- und Jugendbeteiligung in der sozialen Arbeit gesprochen. Das ist immer noch so nice to have. Dann war ich bei einer tollen Veranstaltung für das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg, denn da muss per Gesetz müssen junge Menschen beteiligt werden an der Erstellung der Themenfindung für den Brandenburger Kinder- und Jugendbericht. Da war ich gestern und habe mit 30 jungen Menschen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, etwa die Hälfte davon sogenannte UMAs oder UMFs, unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Ich bin immer noch ganz beseelt, Jendrik, und ich musste auch noch irgendwann mal was drüber schreiben oder drüber sagen, weil Menschen, jungen Menschen dabei zuzugucken, wie sie zum ersten Mal so eine ernsthafte Beteiligungserfahrung machen, da geht mir ja das Herz auf. Am 8. Mai war hier übrigens Feiertag in Berlin. Ich weiß, Jendrik, das kennt ihr in NRW gar nicht, dass
nee.
Ausgerechnet Berlin mal Feiertag hat und nee. Ihr nicht. Im Übrigen hat es aber halb NRW nicht daran gehindert, mich trotzdem anzurufen bzw. Termine mit mir da vereinbaren zu wollen. Genau, weil es war halt nur Berlin. Genau, und ich war bei einer spannenden Veranstaltung, bei der zum allerersten Mal die neue Bundesjugendministerin aufgetreten ist. Davon erzähle ich euch aber später mehr.
Wir sind gespannt und du hast ja gerade schon Feiertage angesprochen und für uns Evangelien ist ja der Kirchentag sowas wie ein großer Feiertag oder große Feiertage und das war eigentlich so der zentrale Punkt für mich in den letzten 2 Wochen, 5 Tage von Mittwoch bis Sonntag in Hannover. Ich habe es nicht wirklich geschafft, eine Veranstaltung zu besuchen, aber ich habe ganz, ganz, ganz viele Leute getroffen, mir vorgenommen, mit jedem irgendwie ein Selfie zu machen, auch manche, die berufsjugendlich kannten, also das freut mich ja immer sehr. Liebe Grüße, genau. Es war irgendwie sehr weitläufig verteilt. Hannover ist echt groß gewesen, was den Kirchentag angeht. Weite Wege zwischendurch, aber coole Gespräche, was mir nochmal Auftrieb gegeben hat, auch dass Jugendpolitik immer mehr auch mitgedacht wird im Zentrum Jugend. Dass das kein neues Thema mehr ist, kein Fremdwort mehr ist und vor allem auf positive Resonanz stößt. Das freut mich. Das war die letzten Jahre jetzt ja auch nicht immer so. Über den Kirchentag könnte man noch Stunden reden. Ich lege vielleicht dazu, dass ich noch auf einer Veranstaltung vom CVJM Deutschland war. Genauer darf ich da aber nicht drüber reden, denn wir haben die Ansage bekommen, nicht zu posten und nicht zu erzählen. Das macht der Gesamtverband selber. Wir durften auch das ganze Wochenende keine Social-Media-Posts absetzen. Und das fiel mir richtig schwer. Ne? Also sonst hat man immer den Impuls oder ich, so die Startfolie vom Beamer oder so ein schönes Bildchen zu posten. Bin hier heute hier, da. Sollten wir alles nicht machen. Das hat so was mit mir gemacht. Das fiel mir gar nicht so leicht.
Aber darf ich mal fragen, steckt da denn irgendwie eine gezielte Strategie und Kampagne des Bundesverbandes dahinter?
Ja, das ist ja zum Thema Zukunft und es waren 64 ausgewählte Leute. Die wurden auch demokratisch aus den Landesverbänden geschickt. Aber es sollte halt nicht die Irritation entstehen, dass Leute den Post sehen, davon gar nichts mitbekommen haben und denken, warum bin ich denn nicht da? Ich möchte doch auch mit dabei sein, ne? So.
Ja, okay. Da habe ich super viele Fragen, was so
ich
Repräsentation
auch.
Und Demokratie
ja.
und Social Media angeht, weil wir leben von Community. Liebe Zuhörerinnen, wir leben auch davon, dass ihr unsere Inhalte teilt. Also, muss ich dir nicht erzählen, Jendrik, aber es klingt total aufregend, das mit dieser Zukunft. Lieber CVJM, ich bin total gespannt, was ihr da abliefert.
Ich bin auch gespannt und ich glaube, vielleicht reicht das auch, weil das war genug für die letzten 2 Wochen. Alles andere ist der übliche Kleinkram, nicht despektierlich gemeint, aber das sind halt so, ist ja der jugendpolitische oder berufliche Alltag. Wir haben euch in dieser Folge 2 ganz aktuelle Themen mitgebracht und würden gern zum einen darauf schauen, was die Einstufung der AfD, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, als rechtsextremistisch für Auswirkungen hat auf die Jugendarbeit. Und zum anderen wollen wir euch auch gerne Einblicke geben, was uns mit der neuen Ministerin, du hast sie gerade schon angesprochen, Karin Prien, in dem neuen Superministerium, so kann man es ja nennen, Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend erwartet. Diese 2 Themen in der heutigen Folge. Und wir haben 2 Sprachnachrichten von Erstis, die neu im Bundestag als Abgeordnete, MdBs, dabei sind und verraten uns, was sie gerade beschäftigt. Und das sind wirklich spannende Einblicke. Und dann fangen wir an. Wie sagt der Berliner Politikjournalist Gordon Ripinski oft? Wir gehen rein.
Wir gehen rein. Am 2. Mai hat das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD auf Bundesebene als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Das bedeutet, dass aus Sicht des Verfassungsschutzes nun rechtsstaatlich feststeht, dass die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Und zwar die gesamte Partei, nicht nur einzelne Landesverbände. Und diese Bewertung basiert auf, sagt man, langjähriger Beobachtung der Aktivitäten der Partei und einem über 1000 Seiten umfassenden Gutachten, das derzeit allerdings nur sehr wenige Menschen kennen, beziehungsweise einige Journalistinnen Einblick hatten und immer mal wieder in Artikeln und Podcasts was zu rauslassen, aber man nicht genau weiß, was in diesem Gutachten genau drin steht und sich dann natürlich die AfD selbst als auch Gegner der AfD da unterschiedlich drauf beziehen. Die AfD wird dadurch übrigens nicht automatisch verboten, aber die Stimmen überall werden nun noch lauter, ein Parteiverbotsverfahren anzustreben. Und es ist zum Beispiel auch eine Forderung des Deutschen Bundesjugendrings als Zusammenschluss der Jugendverbände in Deutschland. Ein Parteiverbot ist aber aus guten historischen Gründen eine hohe Hürde, denn in der NS-Zeit wurden alle Parteien außer der NSDAP verboten. Also man guckt schon auch, dass bestimmte Hürden eingebaut werden, um nicht einem Organ, einem Verfassungsorgan da besonders viel einfache Macht zukommen zu lassen. Und ein Verbot einer Partei kann in Deutschland nur das Bundesverfassungsgericht aussprechen auf Antrag von Bundestag, Bundesrat oder der Bundesregierung, die bekanntermaßen ja jetzt auch neu zusammengesetzt ist. Bis dahin bleibt die AfD eine legale Partei und sie konnte sogar mit, das hat mich mal kurz geschockt, aber natürlich, dass so funktioniert der Rechtsstaat, die AfD konnte sogar mit rechtsstaatlichen Mitteln dagegen erfolgreich klagen, sodass der Verfassungsschutz, das finde ich wieder ein bisschen strange, Thema über Dinge reden, dass der Verfassungsschutz nun öffentlich zurückhaltend kommunizieren muss, bis ein Gericht ein gültiges Urteil gefällt hat. Die AfD bleibt legal, sie bleibt aber auch gleichermaßen ein Verdachtsfall.
Und die Frage, die man sich jetzt stellt, ist natürlich, was bedeutet das für die Jugendarbeit? Und das bedeutet zum einen, dass sie jetzt öffentlich sagen darf, dass die AfD nicht nur in Teilen, wie es bisher war, als gesichert rechtsextremistisch gilt, sondern eben insgesamt. Und in Verbindung mit dem, was ein Jugendverband oder Jugendring in seiner Satzung sowieso an Werten niedergelegt hat, ist es jetzt einfacher und vor allem weniger gemeinnützigkeitsschädlich. Das war eine die Diskussion auch aus den letzten Wochen, wenn man die AfD eben nicht zu Veranstaltungen einlädt oder nicht bei Podien und Co. berücksichtigt. Es gibt hier noch keine höchstrichterlichen Entscheidungen. Ne? Das heißt, es ist erstmal nur eine Wahrscheinlichkeit, aber es gilt, Jugendverbände und Jugendringe als freie Träger der Jugendhilfe haben die freiheitlich-demokratische Grundordnung eben zu vertreten und zu verteidigen. Und das deckt sich eben nicht damit mit einer rechtsextremistischen Partei. Deshalb noch einmal der Appell, schreibt die Unvereinbarkeit mit dem vom Bundesverfassungsgericht als rechtsextremistisch eingestuften Parteien in eure Satzung. Schreibt es rein, das macht vieles leichter.
Mit der LAG Jugendring in NRW und der mobilen Beratung gegen Rechts in NRW haben wir in den vergangenen Wochen 5 digitale Workshops zum Thema Resilienz gegen Rechts angeboten. Also einerseits für AkteurInnen der Jugendarbeit, der Jugendringe, der Jugendverbandsarbeit, aber da waren auch viele Leute aus kommunalen Verwaltungen und von ganz anderen Trägern der Jugendhilfe. Das fand ich sehr spannend. Die 5 Veranstaltungen waren voll. Also wir haben da praktisch irgendwie mal schnell, glaube ich, 200 Leute erreicht. Ich habe da selbst auch noch mal einiges mitgenommen für das Thema Jugendarbeit. Jugendarbeit und Jugendhilfe, ob bei freien oder bei kommunalen Trägern, wünschen sich Handlungssicherheit. Also das eine ist, sie wünschen sich, dass man sich darüber austauscht und haben auch Bock auf diese Veranstaltung. Aber eigentlich wünschen sie sich ein wasserdichtes Kochrezept, ein gelingenssicheres Kochrezept. Handlungssicherheit zum Beispiel, wenn es um Veranstaltungen geht, aber zum Beispiel auch um öffentliche Kommunikation auf Social Media, Demo-Teilnahmen und so weiter. Das ist total verständlich, weil wir wissen ja, AKM-Häufung und so, unsere Ehrenamtlichen überall haben immer, immer mehr zu tun. Sich auch noch auf sowas einzulassen, da brauchst du eine Handlungssicherheit. Ich verstehe das, aber so einfach ist es einfach auch dann eben nicht. Man muss Veranstaltungen nun etwas aufwendiger und ja auch ressourcenintensiver planen, vor allen Dingen mit Blick auf Veranstaltungen der politischen Bildung. Ich denke da so an U18, U16, ne, als Projekte der politischen Bildung, wo wir ja jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl auch regelmäßig Trouble hatten, weil die AfD sich selbst eingeladen hat, weil plötzlich Behörden irgendwas untersagt haben. Ich verstehe das. Wir haben da eine Geschichte dazu in allen Bundesländern, aber es gibt keine tausendprozentige Sicherheit. Das macht es Ehrenamtlichen aber noch schwerer, ihren eigentlichen Job zu tun. Zeltlager, politische Bildung, Gruppenstunden und so weiter. Und es schreckt auch übrigens immer mehr potenziell Engagierte ab. Und ich finde, als Critical Friend der Jugendverbandsarbeit, da kommt natürlich auch noch ein strukturelles Problem dazu. Die regionalen und Landesebenen von Jugendverbänden und Jugendringen erreichen ihre Ortsgruppen mit Information und Veranstaltung insgesamt immer schlechter, würde ich sagen. Das wird immer schwieriger. Und vor allen Dingen dann, wenn es um so Themen geht wie Resilienz gegen rechts. Ja, und das hängt nicht damit zusammen, dass Ortsgruppen da nicht potenziell betroffen wären oder Interesse dran haben. Es scheitert schon an den teilweise sehr komplexen Kommunikationsstrukturen von Verbänden. Und da hilft übrigens ein Instagram-Kanal im Zweifelsfall auch nichts. Also alleine löst es es nicht, aber es hilft ein bisschen. Und man kriegt halt ganz häufig auf Verbandsebene erst was mit, wenn schon etwas passiert ist und wenn etwas durch die Lokalpresse geistert, weil bei einer Veranstaltung dann eben doch AfD-Mitglieder aufgetaucht sind, versucht haben, Podien zu sprengen, gepöbelt haben, und schlimme Dinge passiert sind, die dann von Ehrenamtlichen nicht gut eingefangen werden können, weil es sind einfach Ehrenamtliche. Also das ist gerade so ein bisschen mein Learning. Alle wollen sie Kochrezepte und Rechtssicherheit, kann ich total nachvollziehen. Die gibt es nicht tausendprozentig. Aber es liegt halt auch ein bisschen an uns. Ich würde ja auch sagen, da haben wir uns auch noch nicht genügend drauf eingelassen, was es denn wirklich bedeutet, auch innerhalb unserer eigenen Strukturen mit solchen Themen umzugehen.
Ja, und ich hatte es ja in den letzten Folgen, glaube ich, mindestens einmal berichtet, mit dem Blick auf NRW. Da gab es ja mehrere kleine und auch eine große Anfrage der AfD, die eben das Ziel hatte, Jugendverbände zu diffamieren, unter Druck zu setzen, gezielt zu attackieren. Wir haben es hier besprochen. Und die Landesregierung NRW hat jetzt tatsächlich sehr stabil auch auf einige kleine Anfragen reagiert und damit dann deutlich gemacht, dass Jugendverbände und freie Träger der Jugendhilfe insgesamt, Zitat, unabhängig ihrer politischen Betätigung gefördert, solange sie sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen, eine Beteiligung an verfassungskonformen Demonstrationen oder politische Meinungsäußerungen führen demnach nicht zum Entzug oder der Versagung von Fördermitteln. Und das ist doch mal ein toller Satz, den man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen kann, finde ich. Das bedeutet, dass Jugendverbände ihrem satzungsgemäßen Eigenleben nachgehen dürfen. Und wenn das dann eben dazu führt, dass sie einstehen für Demokratie und gegen Rassismus, Antisemitismus und Co. eben einstehen, dann spricht nichts dagegen, das auch mit Fördermitteln aus dem Landesjugendplan entsprechend zu tun. Es wird natürlich dann gefährlich, wenn auch andere Parteien auf dieses Misstrauen und die Attacken gegen die Jugendhilfe aufspringen. Und deshalb ist es wichtig, dass eben wir uns jetzt, oder dass sich die Jugendhilfe jetzt mit dem Schutz eben ihrer Ehren- und Hauptamtlichen auseinandersetzt, denn politische Instrumentalisierung ist die Gefahr. Wir müssen uns klar positionieren. Es braucht Schutzkonzepte, Öffentlichkeitsarbeit, lokale Bündnisse gegen rechts. Auch das haben wir hier schon öfter gesagt. Nicht alleine, sondern gemeinsam, nicht weniger, auch wenn sie eben in kleinen und großen Anfragen angegriffen werden. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, dass der Appell, das sind wir unserer eigenen Geschichte auch schuldig, als selbstorganisierte demokratische Jugendverbandsarbeit.
Der 21. Deutsche Bundestag hat 630 Mitglieder, darunter 230 Neumitglieder. Das heißt übrigens nicht, dass die alle so wirkliche Erstis und das erste Mal dabei sind. Bei einigen aus der CDU und der SPD heißt es, sie sind wieder eingezogen in den Bundestag, also sind jetzt vielleicht zum zweiten, zum dritten Mal dabei, hatten aber so eine Legislaturperiode Pause. Wohl aber ist es der Fall bei der Partei Die Linke, die bei den Wahlen bekannterweise einen großen Überraschungserfolg feiern konnte und mit vielen jungen Gesichtern neu in den Bundestag eingezogen ist. Wir haben uns gefragt, wie ist es denn so, ein Bundestagsersti zu sein? Also, ich habe, glaube ich, das auf Instagram gepostet mit so einer Schultüte, weil ich so dachte, klar, also man geht da mit Erwartungen rein. Was bedeutet das irgendwie dann auch in so ein hohes Haus? Ne? Es ist ja eine krasse Aufgabe, eine krasse Ehre, da reinzukommen und dann mit so ganz neuen Dingen konfrontiert zu werden. Und da dachte ich mir, naja, das können wir gar nicht selber beantworten. Und ich freue mich sehr, nämlich es haben uns gleich zwei neue Bundestagsabgeordnete, die haben uns Sprachnachrichten geschickt und sie berichten beide davon, was jetzt zum Beginn der neuen Legislaturperiode wichtig ist. Das ist zum einen Donata Vogtschmidt von Die Linke und Karl Philipp Sassenrath von der CDU. Und wir hören in beide Sprachis direkt mal rein.
Moini, ich bin Donata Vogtschmidt und jetzt neue Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis 188. Das ist das Eichsfeld, Nordhausen und der Kyffhäuser-Kreis hier im Norden Thüringens. Und die ersten Wochen im Bundestag habe ich so erlebt, dass man sich wirklich erstmal um die ganzen Basics kümmern muss, was den ganzen Bürokram betrifft. Man muss erstmal gucken, an wen kann ich mich überhaupt wenden, welche Abteilung ist für was zuständig, wenn ich beispielsweise eine Frage fürs Personalwesen habe. Das sind einfach super viele Leute. Die Gänge sind teilweise ziemlich verschachtelt und man landet dann in der Sackgasse irgendwo. Am Anfang verläuft man sich auch schon ein bisschen. Mittlerweile verlaufen wir uns, glaube ich, nicht mehr so oft. Ich habe die Wege schon ganz gut raus, zum Glück. Aber die ganzen Beantragungen für die Erstausstattung beispielsweise, was mein Laptop angeht oder so für die Mitarbeitenden, das nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, aber muss natürlich gemacht werden. Und dafür war jetzt hier eben auch die Zeit, weil wir erstmal darauf warten mussten, bis die Regierung überhaupt Ausschüsse einsetzt, weil wir dann erst darüber reden konnten, wie viele Ausschussplätze wir denn als Linke zu besetzen haben und wie dann eben auch die fachliche Aufteilung untereinander ist. Denn dadurch, dass wir jetzt auch eine sehr junge Fraktion sind, haben wir viele Leute, die sich für viele Themen interessieren. Und da dann erstmal zu gucken, wer wird SprecherInnen für Thema XY, das hat jetzt viel Zeit in Anspruch genommen, aber da sind wir auf jeden Fall an einem guten Punkt jetzt und haben uns da sehr gut gefunden und auch kennengelernt, weil wir kannten uns ja vorher gar nicht so richtig. Zwei Drittel der Fraktionen sind neu im Bundestag, was eine super krasse Kraft mitbringt, glaube ich, und nochmal einen anderen Blick auf Politik. Es ist ein wahnsinnig großes Privileg, im Bundestag sitzen zu dürfen. Das ist uns allen bewusst und ich freue mich total auf diese Arbeit und dass ich sie jetzt für die nächsten Jahre ausführen darf.
Hallo, mein Name ist Karl Philipp Sassenrath. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Vater eines Sohnes und von der Ausbildung her Jurist. Ich bin bei der Bundestagswahl für die CDU angetreten und bin im Wahlkreis 107, Neuss, Griffenbruch, Dormagen und Rommerskirchen direkt gewählt worden. Das ist natürlich eine große Ehre und die Arbeit ging auch direkt los, auch wenn in Berlin noch Koalitionsverhandlungen waren und sich jetzt die Ausschüsse erst bilden. Die Themen im Wahlkreis warten eigentlich nicht. Das merkt man auch jeden Tag, auch bei dem, was man an E-Mails bekommt, an Anrufen. Wir haben natürlich eine schwierige wirtschaftliche Lage, das merkt man auch bei mir vor Ort. Wir haben auch viel energieintensive Industrie, die hat es gerade schwer. Da drohen Arbeitsplatzverluste und da muss es jetzt ein schnelles Umlenken geben, zum Beispiel bei der Energiepolitik. Ich glaube, es kommt jetzt sehr auf die ersten 100 Tage der neuen Regierung, der neuen Koalition an. Die Leute wollen sehen, dass die hart arbeitet. Und dann kann man, glaube ich, einen positiven Trend entwickeln. Das ist ja immer das Wichtigste. The trend is your friend. Es muss nicht immer alles Gold sein, aber es muss zumindest in die richtige Richtung gehen. Und das ist das Ziel jetzt für die nächsten Wochen. Und da freue ich mich drauf, dann meinen Beitrag leisten zu können, hart arbeiten zu können, damit es in Deutschland nach vorne geht.
Vielen Dank an Donata Vogtschmidt und Karl-Philipp Sassenrath für diese Einblicke. Wirklich spannend, das mal zu hören, so am Anfang einer Regierung und auch schon davor. Und ich finde es total spannend, wie viel zum Start eines solchen Amtes eigentlich zu tun ist. Das haben ja viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Donata Vogtschmidt sagt ja, viele Gremiensitzungen, Neues, in das man sich reinfuchsen muss, Gänge, wo man mal in eine Sackgasse läuft, neues Büro, neue MitarbeiterInnen, die ja alle auch irgendwie Laptop und Arbeitsmaterialien brauchen, um das man sich irgendwie kümmert. Man ist ja auch auf einmal Chefin dann von verschiedenen Menschen. Das haben ja viele, die jetzt im Bundestag sind, auch vorher noch gar nicht so in der Form gemacht. Und dann muss man sich auch noch eine neue Parteilinie irgendwie drauf schaffen und Vorhaben in Regierung und Opposition zu eigen machen, bestimmte Narrative verstärken. Und das haben wir bei Karl-Philipp Sassenrath durchaus schon gehört. Und da ist ja halt auch so ein Erfolgsdruck da. 100 Tage im Amt, die Regierung muss liefern an allen Seiten. Also die Erwartungen an Abgeordnete sind hoch. Und auch an die neuen MinisterInnen.
Ja, lange wurde bereits gemunkelt. Am 28. April stand es dann fest. Karin Prien von der CDU, bis dato Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein, wird die neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das kam jetzt noch so ein B dazu. Am 6. Mai wurde sie vereidigt. Am 7. Mai hat sie sich ihrem neuen Haus, ihrem Ministerium oder den Ministerien vorgestellt und den dortigen Mitarbeiterinnen. Und sie kommt eben auch nicht alleine. Mareike Lotte-Wulff und Michael Brandt sind die neuen parlamentarischen Staatssekretärinnen und Petra Bahr und Ingo Behnel sind die neuen beamteten StaatssekretärInnen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn eigentlich StaatssekretärInnen, wir erklären euch das jetzt mal und erläutern, was die denn so machen. Parlamentarische StaatssekretärInnen sind nämlich in Deutschland einmal politische Beamte und die unterstützen einen Bundesminister, eine Bundesministerin bei der Ausübung der Aufgaben und vertreten ihn auch oder sie in den parlamentarischen Angelegenheiten. Sind meistens auch Mitglieder des Bundestages. Mareike Lotte-Wulff zum Beispiel wurde in ihrem Wahlkreis in Niedersachsen gewählt, Michael Brandt in Hessen. Und meistens ist es dann so, dass sich die parlamentarischen Staatssekretärinnen in einem Ministerium die Aufgaben teilen und auch die Themen zuständig Zuständigkeiten. Die beamteten Staatssekretäre sind die ranghöchsten Beamten in einem Ministerium, auch das vielleicht einmal spannend zu wissen, und die sind direkt dem Minister oder der Ministerin zugeordnet und für die Organisation, den reibungslosen Ablauf in dem Ministerium verantwortlich und vertreten eben die Ministerin nach innen und außen. Und diese Personalentscheidung, Anna, sind ja durchaus spannend. Mareike Wulff bringt Erfahrung mit in Bildungs-, Familien- und Frauenpolitik aus Niedersachsen, war da schon mal vorgesehen als Kultusministerin. Michael Brandt war in der vergangenen Legislaturperiode Sprecher der CDU für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, ist evangelisch, aber auch Kolping-Mitglied, also kennt sich mit dem Verbandswesen aus. Und Ingo Behnel war schon mal im BMFSFJ als Abteilungsleiter und war jetzt zuletzt im Bundesgesundheitsministerium, war dort, man sagt, unbegründet unter Verdacht in die Maskendeals in der Corona-Zeit involviert gewesen zu sein. Etwas überraschender kam die Nachricht, dass Petra Bahr Staatssekretärin wird. Evangelische Bischöfin und bislang jetzt nicht nur durch ihre klugen Kommentare zu aktuellen politischen Themen aufgefallen, sondern auch durch ihre ganz klare Haltung gegen Rassismus, gegen die AfD und übrigens auch gegen Friedrich Merz und das Abstimmungsverhalten der CDU mit der AfD im Januar im Deutschen Bundestag.
Alles in allem, finde ich, ist es wirklich ein interessantes Team für die Leitung eines Ministeriums. Also nochmal, ne, parlamentarische Staatssekretärinnen machen viel Politik. Beamtete StaatssekretärInnen sind dafür zuständig, dass der Laden läuft. Das ist ja auch wichtig, weil es ist ja ein Ministerium, eine Behörde. Und diese Behörde wird jetzt nicht unerheblich umgebaut werden, denn die Bildung wird aus dem bisherigen Bundesministerium für Bildung und Forschung herausgelöst und kommt zum FSFJ, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dazu. Deshalb der neue Name BMBFSFJ. Mal schauen, wann ich schaffe, das so schnell auszusprechen wie früher, BMFSFJ. Es gab eine kurze Verwirrung durch die Berichterstattung von Table Media, ob vielleicht doch nochmal der Name geändert werden könnte, weil es so viele Buchstaben sind. Aber dann im Kanzlererlass war klar, es bleibt bei diesen 5 Ressorts und deshalb bei diesen 5 Buchstaben. Ministerin Prien hat in ihrer Ansprache am 7. Mai im BMBFSFJ schon sehr deutlich gemacht, Jetzt werden größere Veränderungen in der Organisation des Ministeriums kommen. Es werden nicht nur Personen ausgetauscht, das ist relativ normal. Also mal auf so bestimmten Leitungsebenen mit einem Regierungswechsel, vor allen Dingen, wenn ein Haus, wie man sagt, eine Farbe wechselt, also wenn ein Ministerium von einer Partei in die andere Partei wandert, ist es relativ normal, vor allen Dingen natürlich Staatssekretärinnen auszuwechseln, aber häufig auch die Abteilungsleitungen. Aber es werden auch Referate zusammengelegt, Abteilungen neu organisiert und so weiter. Und das ist ein ganz schöner Kraftakt. Mit der Neuaufstellung dieses Superministeriums sind Erwartungen, Hoffnungen, aber auch Ängste verbunden. Ich habe übrigens Superministerium deshalb gewählt, weil ganz häufig dieser Begriff Superministerium nur genutzt wird für sowas wie Wirtschaft, Energie, große Themen. Aber es ist ja so, dass das, was das BMB FSFJ macht, auch auf 85, 86 Millionen Menschen in Deutschland, also auf alle zutrifft. Ich finde, da darf man schon mal sagen, dass das ein Superministerium ist. Da sind Chancen drin. Die Chance ist, dass Bildung nun ganzheitlicher betrachtet wird, dass das Systemwissen von formaler Bildung, also Schule, Ausbildung, Weiterbildung, mit dem Systemwissen der Kinder- und Jugendhilfe verschränkt und verzahnt wird und so nonformale und formale Bildungssettings als gleichwertig betrachtet werden. Gerade für eines unserer Lieblingsthemen, Jendrik, könnte das sehr spannend sein, nämlich für das Thema Ganztag. Denn hier sind ja eigentlich schon beide Systeme gleichermaßen gefragt und involviert, wie wir das auch schon in anderen Podcast-Folgen deutlich gemacht haben. Aber man darf auch nicht vergessen, Bildung ist nach wie vor Ländersache und die Kultusministerkonferenz muss da auch mitspielen. Also es gibt da einen strategischen Vorteil der Kinder- und Jugendhilfe, weil man da anders sozusagen auch auf Länder- und auf kommunale Ebene durchgreifen kann. Das ist ja bei schulischer Bildung überhaupt nicht einfach, wie wir wissen. Insofern, die Chance ist da, aber ich würde auch sagen, ja, also da muss man auch ganz häufig über so Machtverteilungen sprechen.
Ja, und wir hören ja auch immer wieder, dass Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe jetzt schon befürchten, dass genau das Gegenteil eben von dieser Gleichwertigkeit, du hast es angesprochen, eintritt und jetzt alles nur auf formale Bildung ausgelegt wird. Also, dass Fördermittel zu Ungunsten der Jugendarbeit fließen, dass Kinder und Jugendliche nur noch als Schülerinnen und Schüler gesehen werden, aber nicht mehr als Heranwachsende mit ja eben diesem Wunsch nach Freiraum und Orientierung außerhalb von Schule. Wir wissen es nicht, in welche Richtung es gehen wird. Der Koalitionsvertrag gibt uns Hinweise drauf, ne, welche bildungspolitischen Projekte es geben könnte. Und die kommenden Monate werden das dann eben zeigen, wie schnell so ein umgebautes Ministerium mit der Arbeit loslegen kann. Die Erwartungen sind, wir haben es auch schon öfter in dieser Folge gesagt, sehr hoch.
Ja, die Erwartungen sind hoch und dann denke ich mir wieder so, ja, aber so ein Laden umbauen, das sind ja auch alles Menschen. Das braucht ja auch erstmal
Ja.
alles Zeit, ne? Also
Ja.
ich kann das natürlich, bin ich ungeduldig aus einer jugendpolitischen Sicht, aber aus einer menschlichen Sicht, so ein Laden, so einen großen Laden mit mehreren hunderten tausend Mitarbeiterinnen neu zu organisieren, ja, da müssen jetzt die beamteten Staatssekretäre ran, wie wir wissen. Insofern, das ist schon super interessant und ich versuche da geduldig zu sein. Vergangene Woche, am Donnerstag, den 8. Mai, fand abends die Abschlussveranstaltung der internationalen Jugendbegegnung Youth for Peace in Berlin statt. Im Zentrum der Begegnung standen 80 ganz fantastische junge Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren aus über 25 Ländern, die mehrere Tage gemeinsam an Ideen und Handlungsvorschlägen für eine demokratische und friedliche Zukunft gearbeitet haben. Ihre Perspektiven und Visionen mündeten in der Peace Agenda, die ich übrigens auch noch unbedingt haben will. Ich habe sie gerade nicht vorliegen, aber ich habe sie jetzt zweimal gehört und bin total begeistert und möchte eigentlich auch auf jeden Fall da auch noch mal ausführlich mit dir drüber sprechen. Und sie haben 2 Tage nach dem Antritt oder der Wahl von Friedrich Merz diese Peace Agenda direkt auch Friedrich Merz, dem neuen Bundeskanzler, vorgestellt und auch der neuen Bundesjugendministerin Karin Prien. Und ich war dabei und muss sagen, ich war zum einen sehr bewegt von den jungen Menschen, ihrer Energie und ihrer Entschlossenheit für Völkerverständigung, Jugendbeteiligung und für eine internationale Friedensarchitektur einzustehen. Das ist nicht trivial, aber ich fand es eben auch sehr bemerkenswert, so für unsere Bubble, dass der erste öffentliche Auftritt von Karin Prien in ihrer neuen Rolle ausgerechnet ein jugendpolitischer und ja auch etwas sperriger Termin war, auch wenn es sich am 8. Mai dankbar zu sein scheint. Aber das ist jetzt kein einfaches Fotothema. Und das, Jendrik, ist für mich ein enorm wichtiges Zeichen. Karin Prien rief am Ende ihrer Rede den jungen Teilnehmerinnen zu, ich zitiere, vergesst nicht, eure Stimme zählt. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das auch ihr Motto als Bundesjugendministerin sein wird. Ich fand sie in diesem Moment, an diesem Abend, sympathisch und authentisch, sich auch ein bisschen nervös, ne? So der erste Termin, das ist völlig normal, das sind ja auch Menschen. Und beobachte natürlich auch, wie sich diese jugendpolitische Bubble an sie annähert. Im Übrigen glaube ich, dass ausgerechnet die Jugendpolitik- und Jugendverbandsbubble nicht nach einer Ministerin mit Mutti-Style lechzt, sondern es sehr schätzt, wenn jemand nicht um den heißen Brei herumredet. Und ich würde sagen, Karin Prien war auch als Ministerin in Schleswig-Holstein dafür bekannt, nicht um den heißen Brei herumzureden. Und ich bin selber so, deshalb kann ich das sehr wertschätzen. Und ich glaube, es tut auch der Jugendverbandsbubble ganz gut. Aber ich will auch sagen, aus meiner Fachlichkeit heraus, ich teile die Sorge, dass nun der formalen Bildung vieles untergeordnet wird und zum Beispiel politische Bildung eher verschulter werden soll, als durch Beteiligung und Selbstwirksamkeitserfahrungen geprägt, obwohl wir wissen aus der Wissenschaft, dass das mit die Erfolgsfaktoren sind für das Thema politische Bildung. Wie das jetzt mit der Annäherung an die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt laufen wird, und dann noch über alle anderen Referate und Abteilungen und Themen, was dann noch so rumspringt. Das wird sich dann auch diese Woche beim, ich würde sagen, Event des Jahres, sorry, Kirchentag, Event des Jahres zeigen, nämlich dem Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig. Und du bist ja auch schon in Leipzig.
Ja, das hatte ich in der Einleitung schon gesagt. Ich bin schon in Leipzig direkt vom Geheimtreffen CVM hier durchgefahren nach Leipzig und freue mich jetzt morgen hier so ein Update zu haben, mir die Stadt anzugucken und dann am Dienstag reinzustarten in den 18. Deutschen Jugendhilfetag. Und ich freue mich sehr, dass wir beide da sind, Anna, und an verschiedenen Stellen unterwegs sind. Du auch an verschiedenen Veranstaltungen, wirst du, glaube ich, gleich noch sagen, wo man dich trifft. Ich eher so als Besucher und Netzwerker, bin schon sehr gespannt. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen doch mal so ein bisschen, wo kann man denn mit uns in Kontakt kommen? Wo findet ihr uns, wenn ihr auch eine Idee für Berufsjugendlich habt, ein Feedback, wenn ihr uns mal ein T-Shirt sehen wollt oder ein Pin? Wir bringen Pins mit, Berufsjugendlich Pins. Wo kann man den bekommen von dir, Anna? Und was machst du generell eigentlich diese 3 Tage in Leipzig?
Also ich bin tatsächlich auch die meiste Zeit auf der Messe unterwegs, weil ich mit ganz vielen Menschen verabredet bin an ihren Ständen, bei ihren Aktionen und werde auch, ich werde nicht durchgehend ein und dasselbe T-Shirt tragen, liebe Leute. Ich sag's gleich. Am Dienstag erkennt ihr mich am Berufsjugendlich-Shirt, am Mittwoch am SGB8-Ultras-Shirt, weil das habe ich ja auch noch. Und am Donnerstag trage ich dann etwas formalere Kleidung, denn da könnt ihr mich treffen bei einem Forum bei einer Veranstaltung, denn ich moderiere eine Veranstaltung zum Thema Kinder- und Jugendhilfe Goes Digital, und freue mich da auch sehr drauf. Und sonst, ne, Netzwerken zuhören, mitdiskutieren. Ah, und ich bin einmal beim Stand der Bundesstiftung Gleichstellung und stelle dort das Buch, das Dominik Ringler und ich herausgegeben haben, vor zum Thema Mädchenbeteiligung. Und ich sag's auch gleich, sprecht mich auf jeden Fall an. In so großen Messehallen, wo total viel los ist und ich völlig überstimuliert bin, sprecht mich auf jeden Fall an. Tippt mir auf die Schulter, zuppelt mir irgendwie am Kragen oder zieht, also ich krieg's vielleicht auch manchmal dann nicht mehr so sortiert, weil ich glaube, das wird wirklich voll. Da wird einiges los sein und ich freue mich total, euch alle zu sehen und euch alle anzusprechen, wenn ich mich erinnere. Sonst müsst ihr mich ansprechen. Und dann gibt es auch Pins und dann gibt es auf jeden Fall einen Schnack und ich freue mich jetzt schon riesig.
Und wir werden ja auch 3 Personen haben, die auf dem DJHT mit einem Berufsjugendlich-T-Shirt herumlaufen. Auch da bin ich schon ganz gespannt, euch zwischendurch zu treffen. Ich hatte es gerade schon gesagt, ich bin auch mit verschiedenen Leuten zwischendurch verabredet und lasst mich einfach mal inspirieren und freue mich dabei zu sein. Ich war noch nicht auf so einem Tag, es ist mein erster und deswegen bin ich sehr gespannt, was da so passiert. Wir biegen ein in die Schlusskurve, was die nächsten 2 Wochen anliegt. Die erste Woche haben wir ja quasi schon fast ausgefüllt, was wir da jetzt machen. Und der wird das erstmal stattfinden und danach wird es noch kleinere berufliche Termine bei mir geben. Aber das wird eine ruhige Woche danach, die ich bewusst so geplant habe, weil ich dann jetzt fast 2 Wochen nonstop unterwegs war. Und dann mache ich mal eine etwas ruhigere Woche mit ein bisschen klassischem Homeoffice, wo man dann auch mal wieder Wäsche waschen kann. Und ich darf ja auch das Golfspielen nicht vernachlässigen, um nicht aus der Übung zu kommen. Hehe. So, Anna, wie ist es denn bei dir? Denkst du schon drüber hinaus?
Nein, einfache Antwort, nein. Ich denke gerade wirklich nur bis zum DJT, weil da so viel irgendwie sich auch angesammelt hat. Deshalb, ich werde euch dann in der nächsten Folge berichten, was ich retrospektiv so alles gemacht habe. Aber gerade denke ich bis zum DJT und freue mich morgen nach Leipzig zu fahren.
Und wir freuen uns, viele von euch dort zu treffen. Das können wir nur immer wieder sagen. Falls ihr nicht da seid, hört ihr uns am 26. Mai wieder. Das ist die nächste Folge. Folgt uns gerne auch bei Instagram. Gebt uns Sterne auf den entsprechenden Plattformen. Da freuen wir uns sehr drüber, denn wir sind ja irgendwie auch eine Art von Community. Und nur gemeinsam ist dieser Podcast cool und wird immer cooler. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald.
Tschüssi!